Hallo Welt.
Ja, jetzt ziehst du wieder durch hier mit dem Hallo Welt.
Nein, das ist jetzt ausgekarrt.
Ist das schon out, ja, nach dreimal. Ja. Das war auch ein bisschen peinlich. Ist auch ein bisschen peinlich.
Na, stimmt.
Wir waren uns aber bewusst, aber Podcasts sind ja immer ein bisschen peinlich.
Zumindest das Feedback hat uns ja zurückgespiegelt, dass das mit Hallo Welt nicht so sein soll.
Ja, da war es so ein schöner Witz, weil die Nerds wissen ja, dass das Erste, was man programmiert, ist immer ein Hallo Welt. Genau. Egal. Es ist heute auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Genau. Was machen wir heute? Worüber reden wir? Über
Fake News.
Ja.
Fake News haben wir uns
Wahrheit,
vorgenommen.
Ne?
Was ist Wahrheit? Wir ziehen das Ganze so ein bisschen auf Auferstehung und ja, sind auch ein bisschen abgedriftet in so Metadiskussionen.
Über Trump.
Trump kam auch mal drin vor. Ja, muss er auch, weil Fake News, ne, hat es ja quasi richtig populär gemacht. Mhm. Genau, wir sind gespannt.
Aber
wir
heute wird es auf jeden Fall richtig theologisch.
Ich glaube auch, wir haben die Theologenkeule richtig ausgepackt.
Ja.
Ja, entschrankt. Viel Spaß damit. Ja, Roman.
Moin.
Bist du nah genug am Mikro?
Ach, volle Kanne.
Ich sehe das so von hier, dass du wieder...
Ich versuche jetzt extra laut zu sprechen.
Alles klar. Ja, wir haben Feedback bekommen, dass vor allem in der ersten Folge der Roman manchmal nicht so gut zu hören war.
Mhm.
Das lag aber auch an einem wackeligen Mikroständer. Wir hoffen, wir haben das jetzt gefixt.
Oder an meiner zarten Stimme einfach nur.
Ja, du hast auch ein zartes Stimmchen. Ja. Ich habe ja manchmal die Befürchtung, oder vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber viele Leute hören ja Podcasts einfach zum Einschlafen.
Okay.
Ja, und da ist dann eigentlich die einzige Bedingung, schöne Stimmen, wir müssen reden wie Erzähler.
Ja.
Und dann schläft man dabei ein und man kriegt aber immer nur die ersten 10 Minuten mit.
Ja.
Und wir versuchen hier uns die Gehirne wund zu fahren
arbeiten,
und am
ja.
Ende kriegen die eigentlich immer nur das Intro mit.
Richtig.
Aber naja.
Das macht nichts, dafür können wir quasi mit Mozart gleichhalten.
Oder wir sagen immer ab und zu Buh, so, um die Leute wieder aufzuwecken. Ja, wir sind heute hier, Thema, wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal über Buzzword wäre Fake News,
genau.
Also wie entstehen Filterbubbeln,
Falschmeldungen.
Genau, Falschmeldungen, jetzt auch gerade im Internet oder auch, wie gab es die schon mal früher?
Mhm.
Und wie immer versuchen wir das Ganze dann mal zu verknüpfen, ja, mit theologischen Themen,
genau.
Philosophischen Einschüben und ihr werdet mitkriegen, was bei rauskommt. Ich bin gespannt.
Ja. Wie ist denn deine Erfahrung eigentlich mit Fake News? Wo begegnet dir das? Wo bist du zum ersten Mal vielleicht drauf gestoßen? Wann ist es präsent geworden?
Ja, also den Begriff hat, ich weiß zwar, dass der schon vorher gab, aber es gab natürlich, Donald Trump hat ihn ja irgendwann sehr stark benutzt.
Mhm.
Und da wurde dieses Wort, glaube ich, auch sehr populär.
Ja.
Ich glaube, im Alltag merke ich es eher, wenn ich mal meinen verstaubten Facebook-Account aufmache und dann so ein bisschen runterscrolle und dann kriegt man ja immer diese Memes mit irgendwie diesen plakativen, weiß ich nicht. Und jetzt haben sie schon wieder das gemacht.
So eine
oder,
Art,
ja.
Also ein Bild mit einer direkten Aussage dran.
Ja, genau, wie schlimm alles ist oder so.
Ja.
Ne? Und dann denke ich mir halt, also mittlerweile bin ich so ein bisschen geimpft oder so, habe ich das Gefühl. Ja, ich scroll da einfach weiter und denke mir so, oh Mann. Aber das scheint ja immer noch Wirkung zu haben, ja. Ich glaube, da ist es bei mir gerade irgendwie noch so, ja, es gibt natürlich viele Facetten von Fake News, aber das wäre das Erste, was mir einfällt.
Ja. Ja, ich habe nochmal bei Wikipedia reingeschaut. Von der Definition her wäre Fake News ja tatsächlich eine Nachricht, also etwas, was so tut, als ob es eine echte Nachricht wäre, aber tatsächlich vom Inhalt her eine Lüge ist oder eine Unwahrheit.
Also ist nicht nur anders dargestellt, sondern es wäre quasi so
brutal
falsch.
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Also ist das nur eine abgeänderte Sicht auf eine Sache? Oder ist das wirklich eine komplette Lüge von, keine Ahnung, Angela Merkel ist heute irgendwie im Flugzeug irgendwo hingeflogen, ist abgestürzt oder so. Das wäre jetzt so eine richtige Falschmeldung und frei erfunden.
Ist ja, das Fake News? Ich glaube, es ist
oder?
Ja irgendwie eine Kunst, oder?
Ja.
Also Fake News zu produzieren ist ja eine Kunst, weil du musst ja das hinkriegen, dass es irgendwie glaubwürdig genug
genau.
ist.
Ja. Ja, es darf nicht so abgedreht sein.
Ja. Ich weiß nicht, was sind so die fällt uns irgendwie was ein? Also ich glaube, ich erinnere mich grob, ich sage jetzt einfach mal Nordkorea, weiß aber gar nicht, ob es Nordkorea war, aber irgend so ein Staat, der oft in den Medien schlecht wegkommt.
Und die haben Iran zum Beispiel.
Ja, auch. Also die üblichen. Ich glaube, irgendwann gab es mal die Achse des Bösen, die geprägt wurde. Nee, auf jeden Fall war da ein Raketenwerfer oder so, also ein militärisches Gerät und die haben halt eine Rakete abgefeuert und das halt fotografiert.
Ja.
Und dann kam irgendwie raus, dann wurde das halt irgendwie, dieser Raketenwerfer auf diesem Propagandafoto dann dupliziert, sodass es so aussah, als hätten sie 20 Raketenwerfer.
Ja.
Und das haben die dann als Machtdemonstration ins Internet gestellt und dann kamen halt Leute drauf, die halt irgendwie Photoshop bedienen können. Die haben halt gesagt so, ja, das funktioniert, also das sieht alles so gleich aus.
Und, ja, ja, aber das wäre ja tatsächlich schon, das streift ja an der Wahrheit dran, ne? Weil da ist ja
genau, einen gibt es ja wirklich so, ne?
Genau, einen gibt es wirklich und jetzt wird das nur vermehrt. Also es ist jetzt nicht völlig frei erfunden, nur die Anzahl. Wobei, wenn ich mich irgendwie zurückerinnere, also jede Boulevardzeitung oder so, die würde doch auch irgendwie behaupten, oh, Meghan ist schon wieder zum fünften Mal schwanger oder sowas. Das wäre doch auch klassische
Fake. Ja, der Klassiker ist ja, das aber schon lange machen die das schon,
ja.
Sind ja immer die Fragezeichen.
Genau.
Also, dass sie immer sagen, hat sie ihn betrogen? Ja, und ich hab recherchiert, beziehungsweise ich bin neulich im Internet drauf gestoßen, dass es dafür ein Gesetz gibt, so ähnlich wie irgendwie Murphy's Law oder so.
Ach so?
Gibt es auch Battering's Law of Headlines. Ja.
Oh,
also okay. Irgend so ein Typ und der hat halt gesagt, also es geht, dieses Gesetz, was der erfunden hat, geht es quasi so, jede Schlagzeile, die mit einem Fragezeichen endet, die kann man mit Nein beantworten. Und ich
Achso, das ist das quasi das Gesetz. Gut. Also sobald du ein riesen Überschrift mit drei Fragezeichen
liest. Ja, hat sie ihn wirklich betrogen? Und dann weißt du, na nee, wahrscheinlich nicht. Oder,
okay.
Ja,
das ist gut.
Fand ich halt ganz gut.
Das wäre ja super, wenn man das auf Fake News anwenden könnte. Dann wären es ja keine mehr.
Das stimmt. Ich glaube, man kann ja auch, ich glaube, das geht auch eher, man könnte ja auch unterscheiden so zwischen diesem Buzzfeed-Faktor. Ja, es gibt ja irgendwie diese Webseite Buzzfeed, die halt irgendwie besonders gut drin war, in der Vergangenheit besonders viele Klicks zu generieren, indem sie eben, ich weiß, dieses Typische, was ja noch immer parodiert wurde, war, diese 10 Dings kennst du noch nicht und
okay,
der sechste Punkt wird dein Leben verändern oder so.
Ah ja, genau, das gibt's immer noch, solche komischen Bilder, die dann irgendwie
auftauchen. Ja, genau. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil die Leute natürlich mal wissen wollten, was jetzt mein Leben verändert, ja, welcher der Punkt ist, der mich schockieren wird und so. Dadurch haben die viele Klickzahlen generiert und das geht, glaube ich, in diese Richtung. Also wie mache ich...
Was ist der Sinn davon? Warum braucht eine Webseite das? Was ist der Sinn von Klicks generieren?
Ja, weil die durch die Besucher... Werbeeinnahmen generieren können. Also die haben ja dann Werbebanner zum Beispiel auf der Webseite.
Von Nike oder Adidas oder so? Oder
immer was? Von Nike und Adidas. Niemals von anderen Firmen. genau, und die kriegen dann pro Klicks, werden die dann bezahlt. Also,
ach so, das heißt die Firma sagt, oder dieser Webseitenanbieter sagt, wir haben 100 Millionen Klicks irgendwie am Tag. Eure Werbung ist hier total gut.
Was ich unterscheiden wollte, war einmal dieser Buzzfeed-Faktor, also mit diesen Schlagzeilen, mit vielen Fragezeichen, hat sie wirklich und ist es jetzt nicht so und guck mal, was die schon wieder gemacht haben da oben.
Ja.
Und das ist ja eher die Aufmachung, ne? Also nur weil zum Beispiel die Bild-Zeitung macht das ja auch oft, die haben ja diese Schlagzeilen, aber nur weil das reißerisch gemacht ist oder man könnte auch sagen, so, dass es gut ankommt, ja, bei vielen Leuten, heißt ja noch nicht, dass es fake ist, ja.
Genau,
ja. Und genauso ist es ja auch, ich kann ja etwas seriös aussehen lassen, was aber trotzdem falsch ist. Ne, also das wird ja auch gemacht, ja. Also
genau, das ist
deutlich schwieriger wahrscheinlich.
Ja, Fake News, also zu vermitteln, dass das echte Nachrichten sind und jetzt gar nicht sozusagen den Lockvogel spielen, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, wir machen einen Riesenfass auf, weil auf der einen Seite haben wir zum Beispiel die wissenschaftliche Debatte, wo es darum geht, welche Studien kann ich reproduzieren oder wie fälsche ich meine eigenen Forschungsergebnisse, damit ich besser publizieren kann oder mehr Forschungsgelder abgreifen kann. Das ist natürlich auf diesem Niveau, das muss dann seriös aussehen und so weiter, gute Quellenangaben haben, aber es ist halt trotzdem falsch. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Phänomene, dadurch, dass ich etwas immer wieder wiederhole, dann glaube ich das halt, also oder meine Zielgruppe glaubt mir das halt einfach. Also auch wenn wir uns wieder auf dünnes Eis begeben, wir können es ja vielleicht auch einfach rausschneiden, ja. Aber mir fällt dazu ein, dieser Donald-Trump-Bericht, diese Mueller-Report,
ja.
Den habe ich so ein bisschen mitverfolgt und ich glaube, das Credo von Trump war halt immer wieder dieses No Obstruction, No Collusion. Also es gab halt irgendwie, da ist halt nichts mehr rausgekommen, das hat dieser Report klar festgestellt. Aber dieser Report.
Dieses Narrativ hat er verbreitet und dadurch,
genau. Aber das war natürlich ein 900-Seiten-Report, der halt juristisch geschrieben war, der halt super krass differenziert war und da gab es ja diese Interviews und alles hat man nicht so ganz verstanden und irgendwie kam raus, irgendwas ist da, aber irgendwie scheint es nicht zu reichen, um halt einen Präsidenten da anzuklagen oder so. Aber es war halt irgendwie viel mehr als dieses, war halt nichts, ne? Es gab das nicht und das nicht. Genau.
Ja.
Aber dadurch, dass er das halt, das hat er einfach immer so wiederholt und hat damit, also so kam es mir halt vor, also dass es halt in einer großen Anhängerschaft oder so oder im Wählerkreis dann auch so aufgenommen wird, ja. Ohne das halt jetzt so, und ich meine, gerade wenn es halt so ein kompliziertes Thema ist, man will ja irgendwie wissen, ja, warst du jetzt oder warst du nicht? Also es kann ja jetzt nur rauskommen, ja oder nein, so, ne? Aber wenn es halt dann super kompliziert wird,
also
das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also,
ja, also um das jetzt auch zu greifen, wahrscheinlich würden doch Forscher oder einige würden doch sagen, um an die Wahrheit jetzt zu kommen, dieser Sache, ob das jetzt Fake News sind oder eben einfach nur wiederholendes Sagen von irgendeinem Unsinn eventuell. Da würden doch einige sagen, wir kommen erst an den Kern der Sache, wenn wir die Transparenz der Quellen da aufdecken. Also auf was bezieht er sich, auf welchen Sätze bezieht er sich, ist in diesem Müller-Bericht jetzt tatsächlich sind diese Worte gefallen. Das heißt, Transparenz und Quellenerweis, das würde sozusagen ein Garant dafür sein, wann etwas wahr ist oder nicht.
Genau, das wäre der wissenschaftliche Vorschlag. Es gibt Standards, wie zum Beispiel, kann ich Dinge wiederholen, betreffen Dinge viele, viele Menschen, sind sie logisch nachvollziehbar, kann ich, also solche Dinge. Das ist der Vorschlag, dass wir darüber definieren, wie die Wahrheit aussieht, wie die Realität aussieht. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Das hat uns ja große Teile unseres Fortschritts gebracht. Und die andere Variante, vielleicht auch, die jetzt auch bei Donald Trump passen würde, ist, man überlegt sich über eine Person, die etwas sagt, wie vertrauenswürdig halte ich die? Das heißt, es geht darum, vertraue ich dieser Person, dann vertraue ich auch dem, was diese Person sagt.
Ja.
Und
ja, aber letztendlich, also um da nochmal reinzuschneiden, das, was du jetzt als Wissenschaft beschrieben hast, würde methodisch anders funktionieren als das, was Trump macht, aber letztendlich würdest du doch beiden Quellen auch Vertrauen entgegenbringen.
Das ist korrekt, ja. Das ist ja das stimmt. Also auch, das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Krise, durch die wir gerade gehen, weil wir merken, der Einzelne, ich als Nicht-Wissenschaftler oder Nicht-Chemie-Experte oder Biologe oder was auch immer, ich kann das ja gar nicht reproduzieren. Ich weiß ja gar nicht, ob das eben eine gefälschte Studie ist oder nicht. Und natürlich gibt es da auch reproduzierbare Studien. Und wenn man halt eine Studie 100 Mal in 100 Ländern mit 100.000 verschiedenen Leuten macht, irgendwann etabliert sich das dann. Aber das ist ja noch lange nicht bei allen neuen Sachen, die man herausfindet, auch so. Also da ist ja schon noch was dran. Also die Frage bleibt, also nur weil ich jetzt lese, amerikanische Forscher haben herausgefunden, heißt das ja noch lange nicht, dass das Wahrheit ist.
Genau.
Und gerade wenn man jetzt die letzten 50 Jahre, was da schon alles rausgefunden wurde, was später wieder nicht gestimmt hat.
Ja, das stimmt.
Also das beim normalen Menschen löst das natürlich schon Zweifel aus.
Und trotzdem gäbe es noch den Unterschied, zumindest in der Masse oder in der Quantität, dass nämlich, wie du sagst, amerikanische Forscher haben herausgefunden, oder das, was Rezo in seinem Video ja auch so stark gemacht hat, dass er ständig sagt, ja, ich habe irgendwie 900 Studien mir angeguckt und alle sagen, okay, Klimawandel gibt es. Und jetzt behauptet einer, es gäbe es nicht. Also, dass es sozusagen eine quantitative Aufwiegung gibt. Ne? Donald Trump behauptet eine Sache und 100 andere behaupten oder sagen oder schreiben was anderes. Und nun liegt es irgendwie auch nahe zu sagen, naja gut, 100 haben vielleicht mehr Recht oder sind mehr an der Wahrheit dran oder sowas als jetzt einer.
Genau, aber genau da sieht man ja auch die Grenzen. Dass ich sage, nur weil ne, zwei Drittel finden, das muss so gemacht werden, heißt ja noch lange nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja. Also und da kommen wir halt immer in dieses Spannungsfeld rein. Ja. Also das betrifft ja alle unsere, kann man glaube ich in Millionen Facetten klar machen. Also nur weil die Mehrheit der Bevölkerung das und das will, sollen wir es jetzt auch machen. Ja. Ich glaube, dieses Theaterstück mit dem Flugzeug, was entführt wurde von Terroristen und ins Stadion stürzen sollte, ich glaube, das hieß Der Anschlag oder so. Und das ging ja quasi darum, ich glaube, ein Soldat schoss dieses Flugzeug ab und nachher ist er vor Gericht und soll der jetzt verurteilt werden oder nicht? Und das dürfen dann die Gäste des Theaters entscheiden. Und ich glaube, das Ergebnis war, die überwiegende Masse an Menschen hat den immer freigesprochen. Aber ich bin jetzt kein Jurist, aber was ich von Juristen erfahren habe immer, ist, dass das eigentlich schwierig ist, das juristisch zu belegen. Weil,
genau.
Ne, also, dass er eigentlich ins Gefängnis gehört.
Richtig.
Und das ist natürlich die Frage, haben die Mehrheit der Theaterbesucher recht oder die Experten sozusagen?
Mhm.
Und wir könnten jetzt abdriften in, ist das bei der Demokratie auch so, brauchen wir nicht eigentlich wieder ein Expertengremium an Aristokraten, an Adligen, die das führt oder so, ne? Also irgendwie basieren wir auch unser Modell darauf, dass irgendwie die Mehrheit schon nicht so viel missbaut. Also wir haben das ja auch in der Bitcoin-Folge so ein bisschen angedeutet. Aber die Frage bleibt, ja.
Ja, trotzdem. Also ich würde da insofern widersprechen, als jetzt bei diesem Beispiel, was du angeführt hast, die Experten widersprechen ja nicht, weil sie irgendwie einfach nur eine andere Meinung sind oder einem anderen Schema folgen, sondern weil es ja ein besseres Schema tatsächlich ist. Also weil es Willkür zum Beispiel auch verhindert, indem man sich auf Gesetze einigt und diese Gesetze nun leider auch strikt befolgt. Was in diesem Falle ja auch komisch wirkt, warum sollte ein sozusagen guter Mensch eventuell auch bestraft werden? Auf der anderen Seite verhindern solche Gesetze eben auch Willkür. Und jetzt könnte man, sonst würde man immer sagen, okay, fragen wir einfach die Masse, wie sie darüber denkt, und wenn die das alles gut findet, dann machen wir das halt so. Das wäre willkürlich. Das wäre so nach Bauchentscheidung. In diesem Falle mag die Bauchentscheidung ja irgendwie auch gerechtfertigt sein und wir würden vielleicht viele darauf zustimmen, ja, ist auch so, aber trotzdem verhindern Gesetze und auch Wissenschaft, würde ich sagen, verhindern diese Willkür. Deswegen ist dieser methodische Ansatz ziemlich plausibel und gut.
Auch für den Normaldenkenden bleibt deswegen für mich auch in der Wissenschaft oft die Frage, kann ich dieser Studie vertrauen oder nicht?
Mhm.
Und ich kann das ja gar nicht wirklich bewerten. Selbst wenn ich Zeit investieren würde, die ich nicht habe, könnte ich auch nicht die Masse an Fragen, die so durch die Nachrichten gehen, wirklich beantworten. Das heißt, das wird mich völlig überfordern.
Mhm.
Und ich vertraue deswegen zum Beispiel der Tagesschau oder meiner Zeitung. Oder
absolut, so funktioniert der Alltägliche.
Genau, meinem Freund, der Biologe ist, ja. Oder meiner Freundin, die Ärztin oder so. Denn ich wähle mir quasi Leute, aus denen ich vertraue.
Mhm.
Und ich kann schon verstehen, dass heute das quasi wie so eine Krise ist. Mhm. Dieses Wissenschaftliche ist irgendwie so undurchsichtig geworden.
Mhm.
Und man merkt, wie wichtig dieses Vertrauen ist. Und dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze mein Vertrauen in Donald Trump, um unser Beispiel wieder aufzugreifen.
Mhm.
Und das ist eine solch vertrauenswürdige Person. Und wenn der das sagt, dann glaube ich dem mehr als halt irgendwie einem 900 Seiten Juristenbericht, der völlig undurchsichtig ist.
Klar, okay.
Und ich finde, das ist auch, wenn man jetzt das versucht mit Glauben zu verbinden, eine entscheidende Variante.
Mhm.
Weil wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, wie lief das denn, also dieser Vertrauensaspekt ist ja zum Beispiel auch mit im Neuen Testament mit den Jüngern, die jetzt irgendwie da zusammenkommen.
Genau. Die folgen Jesus nach, weil sie ihn für eine vertrauenswürdige Person halten, beispielsweise.
Richtig. Und ich glaube, der entscheidende Moment wäre dann, nachdem Jesus getötet wurde, dass Leute, Jünger, dann irgendwo zu den anderen kommen und sagen, der ist jetzt wieder auferstanden.
Ja, wobei, erstmal ist genau das Problem, dass nach dem Tod die Krise da ist, dass die vertrauenswürdige Person weg ist.
Genau, ja, korrekt. Das ist natürlich zuerst. Die haben alle wie die Häschen Angst, rennen in ihre Häuschen, machen die Türen hinter sich zu und will man erstmal auf den Boden, ne? Weil halt irgendwie dieses Vertrauen, was sie gesetzt haben, bitter enttäuscht wurde.
Genau.
Und damit müssen sie jetzt klarkommen.
Ja,
genau.
Ich finde es sehr schön übrigens, um das Vertrauensbeispiel aufzugreifen, dieser Film Maria Magdalena. Dort ist die Figur des Judas ja super interessant gemacht, weil nämlich...
Was passiert da? Ich kenne den Film nicht.
Genau, ich kann das ganz kurz erzählen. Die Figur des Judas ist deswegen ganz spannend, weil er wird als jemand geschildert, der ganz fanatisch diesem Jesus nachfolgt, weil er darauf vertraut oder er interpretiert die Worte Jesu, dass das Reich Gottes jetzt kommt und dass seine Familie, die gestorben ist, wiederhergestellt wird und er seine Frau wiederbekommt und so. Der hat ein ganz fanatisches Vertrauen in Jesus und dann kommen sie nach Jerusalem und Judas sagt zu Jesus, ja, jetzt muss doch das Reich Gottes kommen, weil du bist jetzt hier und es passiert aber nichts. Und dann ist er so enttäuscht davon, dass nichts passiert, dass er sagt, okay, ich muss das jetzt forcieren. ich verrate Jesus an die Römer. Und jetzt deswegen muss er jetzt zu Zuge kommen und das Reich Gottes starten. Und er tut das nicht und er stirbt am Kreuz. Und was macht Judas? Der ist so von sich selber enttäuscht, dass er sich umbringt, weil er eben...
Also er hat es eigentlich gut gemeint.
Er hat total, ja, und das ist das Spannende, wie seine Rolle in diesem Film dargestellt wird, als einer, der total vertraut, total enttäuscht wird und dann eben aufgrund dieser Enttäuschung sich umbringt. Und das ist, glaube ich, ganz schön, weil dieses Moment jetzt nicht, vielleicht ist das nicht, trifft das auf den biblischen Judas nicht unbedingt zu, aber jedenfalls auf die anderen Jünger finde ich das übertragen ganz gut, weil genau das machen sie ja auch. Sie vertrauen Jesus und er stirbt.
Wie bewertet man Vertrauen? Was gilt am Ende?
Ja.
Ne, ist wahrscheinlich die Frage. Also wenn wir sagen, und das können wir ja vielleicht schon nochmal festhalten, dass es in der christlichen Geschichte dieses Vertrauen auf Personen, also man mag jetzt von Donald Trump halten, was man möchte, ne? Also ich glaube, in Deutschland ist er nicht so beliebt und wir können das jetzt, also es klingt eher blöd, dem dann so zu vertrauen, aber genau so ein ähnliches Vertrauen, wie wir dargestellt haben, kommt ja in der christlichen Geschichte und der Glaubensgeschichte von vielen Leuten genauso vor.
Ja.
Also ich stelle mir zum Beispiel die Situation vor, nachdem Schüler und Schülerinnen von Jesus gibt, die dann plötzlich erzählen, wir haben diesen Jesus gesehen, auch wenn er schon eigentlich gekreuzigt wurde und tot war. Und das ist ja im Prinzip auch ein Vertrauen, was die Jesus-Nachfolger haben mussten in diese Person, dass das jetzt irgendwie stimmen soll. Und es gibt viele Berichte auch in der Bibel, dass sie das halt eben nicht geglaubt haben. Jesus ist ja noch anderen Leuten dann erschienen, ja. Das heißt, die haben quasi dann diese Erfahrung gemacht und das hat sie wahrscheinlich dann überzeugt. Aber es gibt eben auch die Mehrheit der Christen in der Welt, ja. Die hat ja genau diese Erfahrung nicht gemacht.
Also ich würde davon ausgehen, dass das, was du jetzt erzählst, eigentlich so etwas ist, was voraufklärerisches Denkschema war. Nämlich, dass Wahrheit, und so würde ich das im Neuen Testament auch wahrnehmen, dass Wahrheit eigentlich immer nach dem Zeugnischarakter bewertet wurde. Also das, was wirklich passiert ist. Wir haben heute ein historisches Denken. Wir würden sagen, ja okay, ich habe Quellen und diese Quellen sagen mir, was passiert ist. Und klar, ich brauche immer noch ein Letztvertrauen in die Quellen, dass die nicht irgendwie gefaked sind. Aber das gab es ja früher überhaupt nicht. Es gab natürlich auch keine Quellen zur Zeit Jesu. Das heißt, man hat das Einzige, was Realität ausgemacht hat, war eben das Zeugnis von Menschen.
Und was die erzählt haben,
ja. Genau, das, was die erzählt haben. Und deswegen gibt es ja auch diese Stelle im Neuen Testament, dass da 500 Jünger auf einmal Jesus lebendig gesehen haben. Weil das braucht man. Man braucht auch nicht nur eine Quelle, sondern, also nicht nur einen Zeugen, sondern nach Möglichkeit mehrere Zeugen. Und das macht dann auch Wahrheit aus. Also das, was wirklich passiert ist, wird eben bezeugt.
Ja, wobei das ja auch, damit wird ja auch genau gespielt. Nämlich, dass die ersten Zeugen Frauen waren, die in dem juristischen System damals nicht mal als Zeugen zugelassen waren.
Ganz genau, ja.
Das heißt, es wurde genau damit gespielt, vielleicht sind die Werte, die Wahrheitswerte, die es in dieser Gesellschaft gibt, vielleicht gelten die nicht in dem Bereich, wo es um Gott geht.
Ja, das stimmt. Ne?
Also das ist schon schwierig. Also beziehungsweise ich sehe das als eine Kritik auch daran.
Also man könnte sagen, dass die ersten Zeuginnen eben weiblich waren, sprengt das klassische Paradigma, dass nur der Mann etwas zu sagen hat. Genau. Also das ist die erste Revolution,
die
da passiert.
Und die Übertragung wäre jetzt,
ja.
Und da habe ich was Tolles gelesen bei Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, der gemeint hat, das gilt aber auch für diese historische Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast. Ja, du hast nämlich gesagt, du hast das eigentlich schon alles gesagt. Du hast gesagt, es gibt Quellen, Funde, die kann ich bewerten. Sind die objektiv? Gibt es viele? Haben die Interessen? Und daraufhin kann ich immer wieder mich annähern an die Wahrheit. Und was dieser Sören jetzt sagt, er sagt, wenn ich von dieser Perspektive komme, von diesem historischen, von diesem mit diesem beweisen wollen, nenne ich es jetzt mal, dann bleibt das eben. Es bleibt immer eine Annäherung. Ja, ja. Ich komme immer näher, ich kann mir vielleicht irgendwann zu 99% sicher sein. Aber das ist viel zu wenig für ihn, um da sein Leben drauf zu werfen. Also er nennt es, glaube ich, die ewige Seligkeit, ja, um halt da irgendwie meine ewige Seligkeit herzuholen. Weil das wäre ihm viel zu wenig. Und das, wenn man jetzt, und er dreht den Spieß dann um und sagt, selbst wenn man jetzt völlige historische Sicherheit hätte,
ja,
man würde diese 100% vielleicht doch erreichen, mhm, was würde passieren? Das Christentum würde plötzlich in die Vergangenheit rutschen, mhm, ja, etwas Historisches werden, mhm, was aber gar nicht mehr in der Gegenwart sich abspielt, ja, was quasi bewiesen in der Vergangenheit ein Element war, mhm, aber nichts mehr so damit zu tun hat, was Glauben und Christentum eigentlich ist. Und ja, er sagt dann, das wäre eine Möglichkeit, wie dieses, es gibt in Lukas-Evangelium, glaube ich, eine Stelle, obwohl der Jesus, wenn er wiederkommt, noch Glauben findet, mhm, in der Welt. Und mhm, er meinte, dass diese Befürchtung, die er da reinliest in dieses Lukas-Zitat, mhm, das könnte dadurch wahr werden. Mhm. Dadurch, dass das Christentum plötzlich eine bewiesene Tatsache in der Vergangenheit,
genau,
ist,
ja,
brauche ich keinen Glauben mehr, gibt es keinen Glauben mehr.
Ja, das ist,
hat sich das Christentum komplett selbst abgeschafft, vielleicht. Also das sagt er nicht, aber das wäre vielleicht die Konsequenz.
Ja, also wo du auf jeden Fall recht hast, ist ja, dass das, was du beschreibst, auf jeden Fall im Neuen Testament ja der Fall ist. Da werden eben von diesen Frauen berichtet, wir haben ihn lebendig gesehen und die Jünger müssen das glauben. Sie müssen sich darauf einlassen. Und diese, mhm, Dimension, die ist nicht wesentlich verschieden von dem, was wir heute wie unsere Situation heute ist. Wir hören beispielsweise in der Predigt oder lesen in der Schrift, er ist auferstanden.
Oder bei YouTube.
Er ist auferstanden. Und wir müssen uns genauso wie die ersten Jünger dazu positionieren, und zwar mit Glauben und nicht mit historischer Annäherung oder wissenschaftlicher Annäherung. Zum einen, weil sie eben nicht möglich ist, und zum anderen, weil, wenn sie möglich wäre, der Glaube dann eben nicht da wäre, bräuchte man ja nicht. Ist ja quasi in der Vergangenheit festgefroren, wie du gesagt hast.
Genau, ja, vielleicht müssen wir nochmal, also man könnte uns jetzt so interpretieren, dass wir glauben, also dass wir in diese, dass das, was wir gesagt haben, so ein, mhm, bisschen in die Richtung geht, Glauben ist sowas wie Nicht-Wissen, aber, mhm, das finde ich, ist natürlich, vielleicht können wir dazu das nochmal irgendwie entkräften, also zumindest,
ja,
spüre das,
kann man
ich das
ja
Bedürfnis, ja, dass es eben nicht heißt,
nur weil ich
mit der Wissenschaft, ja, könnte ich es wissen, dann, genau, brauche ich ja keinen Glauben mehr, sondern, ja, dass es verschiedene Kategorien sind. Ne, das eine ist etwas, also das, ja, Glauben eben dieses Vertrauen ist. Es geht nicht darum, ich weiß etwas nicht, mhm, sondern ich vertraue etwas.
Den Zeugen zum Beispiel. Aber genau, genau, das ist doch der Punkt, wie man das entkräftet, indem man Glaube eben nicht als für Wahrheiten definiert, sondern als ein Vertrauen.
Genau.
Und zwar,
genau,
auf bestimmte Personen. Beispielsweise, ja, auf, also das sieht man ja eigentlich wunderbar in der katholischen Kirche, die dieses Zeugnis und dieses Wahrheitsmoment in der Priesterweihe versuchen festzuhalten, indem sozusagen nur ein geweihter Bischof einen Priester weihen kann, entsteht eine Sukzession von Weihen, und das soll ein Garant auch für die Glaubwürdigkeit und für die Wahrhaftigkeit des Zeugnisses oder der biblischen Schrift auch sein, weil es sozusagen eine Kontinuität der Zeugen gibt. Das haben wir, oder es wird ja den evangelischen und Protestanten vorgeworfen, dass die das nicht haben, weil die sich seit der Reformation von der katholischen Kirche abgetrennt haben und dadurch diese Sukzession der Zeugen verloren gegangen ist.
Ich versuche nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu den Fake News, mhm, und zu dem Twitter-Feed und Instagram und so weiter,
okay,
um zu überlegen, also jeder kennt ja diese Filterblasen, in denen wir uns alle bewegen, das hat jeder schon mal mitbekommen. Und ich frage mich jetzt gerade.
Also man kennt das nur vom Wort her. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Genau, die Idee dahinter ist, dass irgendetwas oder irgendjemand entscheiden muss, was in deinem Instagram-Feed auftaucht.
Ja.
Und klar, wenn ich jetzt zwei Follower habe, dann kann ich ja einfach alles reinpacken. Mhm. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr, ja. Die Werbung zum Beispiel. Oder, mhm, wenn ich viele, viele Follower habe, mhm, dann ist der Feed so voll. Irgendwie muss ich ja sagen, was zeige ich an?
Mhm.
Und die Tech-Firmen sind schon lange dazu übergegangen, nicht mehr einfach chronologisch die Sachen dahin zu
posten,
zu machen, weil dann gehen die wichtigen Dinge in der Flut unter, mhm, sondern sie versuchen, sie zu bewerten.
Okay.
Und das versuchen sie durch Algorithmen, durch Machine Learning, durch, also deine Interessen rauszukriegen. Das, mhm, könntest du magst zum Beispiel.
Also wenn ich 100-mal auf eine Katze klicke, die mich anlacht, weiß der Algorithmus, irgendwie steht der Roman auf Katzen.
Ja, oder auch einfach nur, wenn zum Beispiel du viele Freunde hast, die auch Katzen, mhm, mögen, dann packt dich Facebook in diese Katzen-Community. Ja, oder du hast in deinem Facebook-Chat oder in deinem Instagram-Chat was über Katzen geschrieben, das wird dann auch damit reingerechnet.
Ach so, also Textanalysen gelten auch
mit. Da gibt es Milliarden Möglichkeiten, ja. Was klickst du an, wo, ja, bleibst du beim Scrollen, welche Links klickst du an, die nach draußen gehen. Welche Freunde hast du? Über welche Dinge redest du?
Das ist und dadurch ein hochkomplexes System, was mein Verhalten im Grunde ausrechnet. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, ich würde vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, was dir bestimmte Labels auf die Brust pappt. Ja? Okay. Du bist zum Beispiel SPD-nah, ja? Du bist zum Beispiel ein Katzenliebhaber, du magst Technik, du hast den und den Job oder so. Also dass man und aufgrund von diesen Interessen probiert dann eben dieser Algorithmus, die Sachen vorzuschlagen, die dich interessieren. Und das führt dazu, dass du natürlich viele Meinungen, die du sowieso schon hast, auch wieder bekommst. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel politisch der SPD nahestehe und alle meine Freunde sind bei der SPD und die teilen alle SPD-Bilder, dann kommen natürlich auch immer mehr SPD-Bilder in meiner Bubble und ich kriege vielleicht andere Meinungen gar nicht mehr mit.
Ja, also meine These wäre, wenn das so funktioniert, dann würde diese Bubble so etwas wie mein Weltbild, meine Weltwahrnehmung und mein Erfahrungshorizont ja drastisch reduzieren. Und zwar immer nur auf das, was ich cool finde.
Das ist die Kritik da dran, ja. Also es ist nicht ganz so sicher, weil es auch, ich glaube, auch wieder Studien gibt, wo es eine gewisse Immunisierung dann gibt zu, also zum Beispiel auch dieses, wir haben uns jetzt lustig gemacht über diesen Buzzfeed, ja, der Punkt 10 wird dich schockieren. Bei mir ist es so, wenn ich sowas lese, dann weiß ich, okay, die versuchen diese scheiß Methode, ich klicke da auf jeden Fall nicht drauf. Ja, das heißt, irgendwann ist es auch ausgelutscht und fällt wieder runter. Aber es bleibt da, dass das zumindest präsenter ist in deiner Wahrnehmung, vor allem bei Leuten, die halt nur noch in diesem Feed sich bewegen. Also ich gucke jetzt nicht auf Tagesschau und auf Spiegel und auf FAZ zum Beispiel oder such dir was aus, sondern ich bleibe in meiner Facebook oder in meiner Instagram-Blase oder in meiner Twitter-Blase.
Weil es reicht.
Genau, da kriege ich alles, was mich interessiert und dadurch bleibt es so ein bisschen. Und das vielleicht gekoppelt mit dieser, dass natürlich die Sachen, die viele Klicks generieren, die schockierende Meldungen haben, die diese Buzzfeed-Tricks verwenden, dass das auch noch mit hochkommt. Und da ist dann die These, ich bleibe in meiner Bubble, dass ich quasi immer recht habe, weil alle denken so wie ich. Plus, es radikalisiert mich, weil da steht ja auch drin, dass die anderen alle ganz böse sind.
Ja.
Das ist quasi die These. Und
also
warum
es ist ein zweifacher Mechanismus. Einmal wird Identität geschaffen. Ich erhärte mich in meiner Identität, in meiner Selbstwahrnehmung. Auf der anderen Seite wird durch diese Identitätsbildung ein Feindbild nach außen projiziert oder irgendwie auch korreliert dazu. Es gibt jemanden, der nicht so ist, und der ist eventuell hassenswert oder sowas.
Ja, genau. Oder vielleicht auf die Ärzteformel, ne? Also Angst, Hass, Hitten, Wetterbericht. Das interessiert die Leute, das verkauft sich. Und dadurch, das sind natürlich extremere Darstellungen. Und dadurch ändert sich das Klima so ein bisschen mehr in die und wir und so. Und dazu kommt noch ein dritter Faktor. Und das ist der auch gerade viel diskutiert wird, dass natürlich der Betreiber, zum Beispiel Facebook, Twitter und so weiter, dass die ja darüber hinaus noch regulieren können. Na, das kommt dann auf der einen Seite zum Beispiel, was ist mit diesen Amok-Videos, die Leute hochladen, ne? Die will man ja irgendwie zensieren. Was ist, Pornografie ist ein großer Anteil. Es gibt ja ganze Fabrikhallen voller wahrscheinlich schlecht bezahlten Leute, die halt versuchen, Bilder zu klassifizieren und auszusortieren, Gewalt, keine Ahnung, Gewalt, Tod, Sex, also irgendwie diese ganzen Sachen wegzufiltern.
Ja, da gab es ja auch Meldungen, dass diese Menschen psychisch ziemlich belastet sind.
Genau, dieses belastet die wahnsinnig, deswegen versucht man das auch automatisiert zu regeln. Und dann gibt es dann wieder das Problem, dass vielleicht irgendwie Sachen als Pornografie klassifiziert werden, dabei ist es nur eine
Delphine.
Pfirsich oder, ne, also da gibt es ganz viele Sachen. Und dazu kommt, dass das die Frage aufwirft, ja, wenn die jetzt schon das rausfiltern, vielleicht filtern die ja irgendwann auch politische Meinungen raus.
Klar,
ja? Also zum Beispiel der Facebook-Konzern, der braucht gerade diese politische Meinung. Ja, dann schlagen wir eher die Sachen vor. Ich glaube, das gab es bei YouTube mit diesem, wie hieß das Gesetz, was neulich rauskam? Leistungsschutzgesetz? Nee, es war eins danach. Da haben viele YouTuber wurden dann gefeatured und auch von YouTube, ich glaube, bezahlt, aber das weiß ich nicht genau, um quasi gegen dieses Gesetz auch mobil zu machen. Ja, das heißt, sie konnten.
Ihnen verbietet den Content.
Ich glaube, die mussten zahlen extra oder so. Ne? Also, das heißt, das weiß man alles nicht ganz genau, aber es gibt zumindest diese Möglichkeit, dass diese Firmen entweder im finanziellen oder auch im politischen Interesse für sich selber diese Macht ausnutzen.
Ja, na klar.
Die natürlich auch nicht irgendwie demokratisch legitimiert ist.
Ja, aber ich meine, diese Macht hat doch auch jede Zeitung. Jede Zeitung berichtet doch das, was sie für relevant hält und das, was sie meint, würde für sie auch einen gewissen Verkaufswert erzeugen.
Ja, ich glaube, in der Zeitung, das stimmt, in der Zeitung hat man aber durch diese journalistischen Standards und so sich über die Jahre quasi ein bisschen geeinigt, ja, um diese Probleme zu übergehen. Und
das heißt, so etwas würde jetzt bei Facebook eventuell fehlen. Das heißt, ein Standard für Wahrheit vielleicht oder für Objektivität?
Das müssen wir als Gesellschaft wahrscheinlich irgendwie rausfinden, wie man das löst. Aber diese Entwicklung gibt es ja schon sehr lange. Also ich habe mal gelesen, das hielt ich für sehr interessant, dass das erste Mal, dass sowas massenmäßig möglich wurde, ne, dass du nicht verschiedene Lokalzeitungen hast, ne, war über den Volksempfänger in der Nazizeit. Mhm. Das ist quasi der ein Faktor, warum die Propaganda von den Nazis so erfolgreich war, ist, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Goebbels zu 80 Millionen Leuten sprechen konnte. Mhm. Ja, das gab es vorher nicht.
Ja.
Und darauf musste sich sozusagen die Gesellschaft erstmal einstellen.
Mhm.
Ich vermute, jeder würde heute sagen, das ist jetzt nicht mehr so ein Drama, dass wir ein Radio haben. Ja. Dann kam das Fernsehen, da gab es ja auch viele, viele Philosophen, die dann gesagt haben, das Fernsehen, das kontrolliert uns alle und so. Und was macht das mit der Gesellschaft?
Natürlich, ja.
Und jetzt ist vielleicht die nächste Zuspitzung, ja, dass wir durch diese das Mittwoch-Internet und die ganzen Beiträge, die wir alle selber machen können.
Aber die Gefahr, die du jetzt beschreibst, jetzt auch beispielsweise mit diesem Nazi-Vergleich, ist doch, dass das Gefährliche dann entsteht, wenn du nur eine Meinung hast. Der Volksempfänger ist eben nur ein Medium, was zu 80 Millionen spricht. Der Fernsehapparat früher hatte zwei Kanäle und das ist natürlich eine Einengung. Sobald du die Quellen und die Medien quantifizierst und Zugriff hast auf Verschiedenstes von allen politischen...
Das ist die Chance auch vom Internet natürlich, genau.
Genau, von allen politischen Sphären auch. Da wird dann dein Reflexionsvermögen, dein Erfahrungshorizont ausgedehnt. Ich meine, das sieht man ja auch in Diktaturen oder eben in autoritären Gesellschaften, dass sie versuchen, die Medien runterzubrechen auf einige wenige.
Das stimmt. Und das Paradoxe mit dem Internet ist jetzt, dass dieses plötzlich kann jeder Nachrichten machen.
Genau.
Deswegen müsste es doch eigentlich viel ausgewogener sein, dass diese Grundidee des Internets dazu geführt hat, dass es irgendwie sich ins Gegenteil verkehrt hat.
Mhm.
Also ich bringe immer eine Analogie, das hat jetzt nichts mit Nachrichten zu tun, sondern ist allgemeiner.
Mhm.
Das Internet wurde eigentlich als dezentrales Medium geschaffen. Als ein Medium, das eben nicht alles Wissen und alles an einem Punkt speichert, in einer Hand hält, sondern jeder kann das quasi machen.
Ja.
Und paradoxerweise hat es dazu geführt, dass wir eine Konzentration an Informationen haben, an Daten haben, die
bei Google, Wikipedia,
bei ganz wenigen Firmen und noch weniger Staaten liegt.
Mhm.
Also es heißt, dieser dezentrale Ansatz hat sich im Internet zu genau dem Gegenteil verkehrt.
Ja, ja.
Ne, also auch wenn der dezentrale Ansatz immer noch super attraktiv ist. Und vielleicht passiert genau das Ähnliche auch mit den Medien.
Ja, also,
dass diese Möglichkeit, dass jeder Nachrichten machen kann, in irgendeiner Form durch diese Filterbubbles und Fake News und Headlines und was wir alles besprochen haben,
aber dazu führt, das schöne Beispiel ist, glaube ich, auch Influencer. Also dadurch, dass jeder eigentlich ein Empfänger und Sender zugleich ist, nimmt das ja nicht jeder wahr, sondern es kristallisieren sich bestimmte Personen, die, und Trump ist ja auch wieder ein wunderbares Beispiel, die total die Meinung auf sich ziehen können und diese Dezentralisierung bündeln auf eine einzige Person.
Genau, oder es scheint so, dass die Meinung dezentral ist, ne, weil sich zum Beispiel so ein Meme wahnsinnig schnell ausbreitet, dass es sozusagen die Meinung ist von jedem, der das dann retweetet oder auch postet, dass es halt irgendwie die Meinung ist, das hat plötzlich viel, das sind viele verschiedene, die das haben oder so. Und stimmt natürlich auch, sie haben es ja irgendwie weitergeleitet, ja.
Genau, aber warum weiterleiten ist eben noch nicht eigenes Produzieren.
Ja, und vor allem weitergeleitet habe ich schnell, wenn ich natürlich mit journalistischen Standards einen Artikel erstmal prüfen sollte, was natürlich auch in der Zeitung nicht passiert, ne? So eine dpa-Meldung kommt von der dpa, die überprüfe ich nicht überall, ne? Genau, dass sich dann ausbreitet. Warum ich eigentlich auf das Thema wollte vor ungefähr gefühlt 20 Minuten, war eigentlich mit diesem, haben die Schüler von Jesus, nachdem er da gestorben ist, haben die quasi in einer Bubble gelebt?
Mhm.
Ne, das war mein, warum ich da nochmal drauf zurück wollte.
Mhm.
Vielleicht hast du da mehr Ahnung zu. Also, aber ich könnte mir vorstellen, allein die Tatsache, dass die halt sich da eingepfercht haben, die wussten ziemlich genau, das sind nicht alle Leute Christen hier, ja, haben sich natürlich nicht so genannt, aber sondern die wollen uns an den Kragen. Ja, die Mehrheit ist eben nicht, wie in der Filterbubble, genau meiner Meinung, sondern irgendwie wollen alle eigentlich uns an den Kragen jetzt, ja. Und das war ja auch jetzt nicht ganz unbegründet, ne? Also sind ja schon viele Messias-Anwärter samt Schüler dann hingerichtet worden, ja.
Das ist ein schöner Vergleich eigentlich. Ich würde sagen, diese Bubble hat tatsächlich bis zum Kreuz gedauert. Also, wo eben die Jünger mit Jesus durch die Gegend gewandert sind, waren sie schon eine geschlossene Community, wo es ein bestimmtes Narrativ gab vom Reich Gottes, von der Umkehr und Endzeit. Was interessant ist, dass diese Bubble offen war in eine Richtung, und zwar so viele wie möglich aufzunehmen. Aber es war auch immer klar, dass die Umwelt ja eigentlich feindlich ist und nicht umkehren will zu Gott. Aber ich glaube, gerade beim Kreuz passiert so eine Art Platzen dieser Bubble, weil auf einmal merken die Jünger, die sich um diesen Meister geschart haben, es scheitert, die Botschaft ist nicht angekommen, es gibt kein Reich Gottes, alles bricht zusammen. Und deswegen fliegen sie ja nach Galiläa und in die verschiedenen Himmelsrichtungen zurück,
das, sozusagen das ist
in
die doch Heimat. Da sind wir doch auch wieder zurück bei diesem, was ist eigentlich Wahrheitsthema?
Ja. Ne?
Also nach dem Standard damals, der natürlich heute immer noch gilt, ist das gescheitert.
Ja.
Diese Revolution, die Römer aus dem Land zu jagen, Jesus endlich, Befreiung, ja, der große Kampf gegen das Böse, geht halt.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein politischer Kampf war. Also seine Botschaft war Reich Gottes.
Ja,
sie
muss
noch nicht politisch sein.
Ich meinte jetzt
von
den Schülern. Also die, ne, die hatten natürlich ja auch Freiheitskämpfer, hatte der mit in seiner Gruppe.
Gut,
und für die war das natürlich klar. Jetzt, wir sammeln jetzt hier unsere Truppe und dann geht es den Römern aber an den Kragen. Ne? Und plötzlich,
also es gab sicherlich solche, die auch so gedacht haben, aber vielleicht haben das auch andere. Ja, es muss nicht unbedingt politisch gewesen sein. Aber es hat nicht funktioniert.
Genau, also es ging jetzt nicht darum, ob es politisch ist, sondern es ging mir darum, es war ziemlich offensichtlich, wenn der Typ tot ist, dann ist es rum.
Ja? Genau.
Also alles umsonst. Ja? Und dass es aber anscheinend etwas gibt, was real ist, also zumindest für Christen, was darüber hinausgeht. Und sondern also quasi eine, was Jesus ja das Reich Gottes genannt hat, ne? Dass irgendwie diese Parallelwelt, die irgendwie mit existiert, die aber irgendwie anders ist, dass es in dieser Welt eben nicht so ist. Ja? Dass da durch den, obwohl der große Held, nenne ich ihn jetzt mal, tot ist, dass das eben vielleicht gerade der Grund ist, warum es funktioniert hat. Ne? Also das ist ja quasi so dieses...
Achso, das ist eine interessante Deutung, weil ich würde jetzt davon ausgehen, die Botschaft erlebt dort wieder eine Wiederbelebung, wo die Erfahrung da ist, er ist lebendig. Und zwar erzählen das immer mehr Jünger, dass sie ihn gesehen haben. Und jetzt braucht man eben eine Deutung für dieses Ereignis, das er erlebt. Und die Deutung ist klassisch aus dem Jüdischen genommen, die Auferstehung, er ist auferstanden. Mhm. Und interessanterweise hat man ja in Matthäus 27, ich glaube Vers 60, 64 oder so, diesen Bericht, dass da irgendwelche Leute zu Pilatus gehen und sagen, der Typ hat erzählt, er wird auferstehen. Wir sollten unbedingt ein paar Wachen aufstellen, sonst kommen seine Jünger und klauen seinen Leichnam. Also wir haben hier so wirklich einen klassischen Fake News. Da wird sozusagen erzählt, die haben den Leichnam geklaut.
Oder das die wollen den klauen.
Das ist die große Verschwörung,
genau.
Und den müssen wir jetzt verhindern.
Und wie ging das aus?
Na gut, das andere Narrativ ist eben erst auferstanden und rausgegangen aus dem Haus.
Nee, ich meinte, dieser Plan von Herodes, er hat ja keine Wachen aufgestellt.
Doch, oder? Genau. Ein Vers weiter sagt er, hier habt ihr die Wachen, stellt sie hin und bewacht das Grab. Und trotz dieser Wachen, also man hat dann ja, also in der Erzählung des leeren Grabes schlafen diese Wachen ja. Die sind schon da, also
die kriegen das
bleibt
nicht
dabei.
Mit dann irgendwie. Also man weiß nicht, was da passiert ist sozusagen. Es war niemand bei der Auferstehung dabei.
Genau.
Aber was wegen diesem Wahrheitsgedanken, was mir noch wichtig ist, ist, dass dieses Überzeugtwerden, ne? Wir haben vorhin ja von vertrauenswürdigen Zeugen gesprochen. Ja, wenn der irgendwie war das vertrauenswürdig, was diese Frauen am Anfang erzählt haben, oder vielleicht auch nicht, oder es war dann vertrauenswürdig. Als es mehr erzählt haben, da haben wir auch auf die Zeugen uns fokussiert. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Und zwar das, was man christlich Offenbarung nennen würde.
Ja, ja.
Also es gibt etwas, was Gott in mir auslöst und was nicht mehr wegzukriegen ist. Ja?
Genau.
Also so dieses ein Erlebnis, was mich so umhaut, dass es nichts mehr weiter bedarf.
Also ich würde es nicht Offenbarung labeln, sondern eigentlich die Wirkung des Heiligen Geistes.
Genau, ja,
die
das
nämlich,
meine ich, ja.
Und klassisch Protestantismus formuliert, die nämlich verifiziert oder mir die Gewissheit schafft, dass das, was die Zeugen sagen, wahr ist. Das ist so die Wirkung.
Okay, du würdest es aber immer mit den Zeugen verbinden, weil ich würde es nämlich sogar so weit gehen, dass ich das davon trennen würde.
Ey, dann würdest du aber sagen, es wäre möglich, an Gott oder nein, an die biblische Botschaft, an Jesus zu glauben, ohne die Quellen, ohne dass ich davon was gehört habe. Es würde sozusagen über Nacht auf mich herunterfallen und zack, morgen bin ich ein Christus, glaube ich. Das geht nicht. Also du brauchst einen Bezug zu Zeugen oder zum Zeugnis der Heiligen Schrift. Und die Verifizierung dessen, dass das wahr ist in meinem persönlichen Leben, das würde klassisch theologisch eben der Heilige Geist bewirken.
Okay, ich finde es gut, weil das ist genau das Problem, was nämlich dann entsteht. Wenn man sich nämlich zu sehr auf dieses persönliche Erlebnis, was der Heilige Geist in mir, wenn ich mich darauf, ich glaube, dass das eine der krassesten Sachen ist, aber da kann ich ja niemanden von überzeugen.
Nee, genau.
Ja, also das überzeugt ja niemanden. Ich habe keinen Beweis und nichts.
Ja.
Und du würdest das jetzt verbinden, dass das quasi, ich nenne es jetzt mal, eine Allgemeingültigkeit erfahren kann, wenn es sich auf andere Zeugen oder schriftliche, zum Beispiel die Bibel als Schriftzeugnis, irgendwie mitberuft. Ich finde, das ist gut, weil man bekämpft so ein bisschen dieses, man kann damit jetzt alles rechtfertigen, Problem.
Genau.
Ne? Also wenn man zu sehr auf dieses Erfahren im eigenen, was ich erfahre, gebe, dann kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwas Blödsinniges erfahre, was vielleicht ganz schlimm ist oder so. Und alle Leute, ja, irgendwie die Gesellschaft zum Negativen verändern würde oder ist einfach falsch. Oder andere Leute können es nicht überzeugen.
Ja. Also ich meine, deswegen war ja für Luther die Heilige Schrift, also Sola Scriptura, so unglaublich wichtig, weil er sagt, ein Glaube ohne den Bezug auf diese Schrift ist gar nicht denkbar. Wie soll das denn funktionieren? Ich wache doch nicht morgens auf und habe auf einmal einen Christus in meinem Kopf.
Mich überzeugt es noch nicht ganz, weil ich glaube, trotz aller Gefahren und der Radikalität, die in diesem persönlichen Gott zeigt sich mir irgendwie persönlich gibt, dass das eine Möglichkeit ist, die Gott aber immer haben muss, die mit der wir irgendwie rechnen müssen. Weil ich glaube, sonst verheddern wir uns nämlich man könnte es provokant ausdrücken, es ist eine konservative Sicherheitsmaschine. Ja? Also es gibt zum Beispiel einen Reformator in den USA, Wesley, der quasi sagt, du kannst erkennen, ob was wahr ist, wenn es die Tradition und dein Verstand und die Schrift und deine Erfahrungen so, also ich glaube, der hat 4 Punkte, ich weiß nicht, ob du zusammenkriegst.
Das dann.
Genau, und dann stimmt das so. Mhm. Und für mich ist das aber so, ja okay, aber dann passiert auch nie was Neues.
Genau.
Ja. Ne, weil immer irgendeiner von diesen 4 Punkten, der wird dich irgendwie dran hindern und selbst wenn es vielleicht 2-2 steht, dann kriege ich ja keine Gewissheit. Also ich muss eine Entscheidung treffen. Tradition und Vernunft ist dafür, aber Glaube und Schrift dagegen oder irgendwie anders, dann hilft mir das ja nicht bei der Entscheidung. Ich bin ja zerrissen. Und deswegen glaube ich, irgendwie muss so einen Joker geben. Ja? Irgendwie die Möglichkeit, dass Gott wirklich was Umhauendes macht. Und ich meine sogar, dass das in der Bibel oft vorkommt. Also mir fällt zum Beispiel ein, diese Stelle, es war nicht Paulus, sondern Petrus oder so, der dieses Tablett vom Himmel bekommt mit den unreinen Tieren. Ja, und dann von Gott sozusagen aufgefordert wird, ist das. Das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen symbolisch, weil es ein aufgeladenes Wort ist, aber er will natürlich was bewirken, nämlich behandle die Nichtjuden nicht scheiße, ne? Weil ich habe jetzt gesagt, die gehören mit dazu.
Genau.
Ja, und wenn ich das sage, dann erzähl du nicht diesen Unrein oder so. Und aber wenn jetzt Petrus oder wer es war, diese Messlatten anlegt und sagt, was sagt denn meine Heilige Schrift? Ja, natürlich sagt die, ich darf keine unreinen Tiere essen. Ja, was sagt denn meine Tradition? Ja, nie im Leben haben die Juden das gemacht. Ja, was sagt denn meine Erfahrung in meinem Leben? Ja, alles, was es gibt, sagt eben, du darfst das nicht tun. Und trotzdem bleibt dieses Einreißende, diese schockierende Moment, dass Gott durch diese persönliche Erfahrung, die er macht, ja, durch diesen krassen Hammer, den er auf den Kopf haut, die das alles platt macht, und trotzdem, und ich glaube, diese Möglichkeit, die muss, also ich halte das für unabdingbar, also wir können nicht Gott einsperren in unsere in unsere Maßstäbe, die wir, ne, die wir haben. Also es ist immer irgendwie dieses Größer noch dabei. Ja? Also es ist ganz schwierig, das auszudrücken, weil immer diese Gefahr mitschwingt. Ne? Aber dann, was machen wir dann? Dann kann uns ja jeder erzählen, alles. Ja? So, also klar, diese Gefahr ist irgendwie direkt in der Hinterhand. Ja? Ja.
Aber ich habe jetzt wirklich einen interessanten Gedanken, jetzt wo du das so aufmalst. Das erinnert mich stark an die Diskussion um die Mitte der Schrift, hat man das früher in der Theologie genannt, nämlich um ein Kriterium dessen, wie ich bei der Schrift differenzieren kann, was jetzt zentral wesentlich ist und was mir eben, genau wie du diesen Joker jetzt beschreibst, sagst, wo Gott eigentlich wirkt. Und im Protestantismus würde man diese Mitte der Schrift mit dieser Rechtfertigungslehre verbinden und sagen,
das ist alles Luther jetzt, ne? So,
ja, alles Luther, genau. Alles, was sozusagen an der Rechtfertigungslehre vorbeiläuft, auch in der Schrift schon selbst vorbeiläuft, ist nicht sozusagen gottgemäß, sage ich jetzt etwas plapsig ausgedrückt. Ich muss sozusagen immer alle Aussagen, sowohl in meiner persönlichen Erfahrung, in meinem Geistesleben, aber auch in der Schrift, anhand dieser Mitte der Schrift, nämlich Christus und der Rechtfertigung, überprüfen. Wenn das stimmt, dann kann ich mich darauf verlassen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Fake News Debatte, dann könnte ich ja sagen, es geht um zu erkennen, was eigentlich wahr ist, in den vielen Meldungen, die wir haben, könnten wir uns doch daran orientieren oder nicht, was irgendwie an Mehrzahl in Klicks generiert oder was von einer charismatischen Person verbreitet wird, sondern dasjenige, was eigentlich dem Wohl den Menschen dient. Also man könnte doch zumindest unterstellen.
Ja, aber das wollen doch alle, ne? Also jeder sagt doch, ja, es ist für das Wohl der Menschen.
Ja, aber man würde doch sagen, das, was jetzt die Wissenschaftler beispielsweise in dieser Klimakrise-Debatte uns erzählen, ist ja nicht, dass die uns irgendwie manipulieren wollen oder uns zu irgendeinem Quatsch bewegen wollen, der für uns schlecht ist, sondern es soll doch dabei herauskommen, dass wir ein besseres Leben für uns und für unsere Umwelt und dass wir auch unser Überleben sichern. Also es gibt sozusagen das Hauptkriterium ist doch, dass wir ein gutes Leben haben, auf langer Hinsicht, auch unsere Kinder und unsere Nachkommen.
Ja, aber also ich weiß nicht. Also das überzeugt mich jetzt nicht. Also erstens, warum? Weil du einfach unterstellst, dass die alle das Gute wollen und das natürlich vorkommt, dass Menschen nicht das Gute wollen. Und das Zweite ist, dass irgendwie alle Menschen zumindest öffentlich behaupten würden, ne? Also dass sie das Gute wollen, für die eigenen Menschen zumindest, aber oder auch für alle.
Ja, aber das könnte man doch selber überprüfen.
Ja, und es geht
jetzt nicht darum.
Ja, also das weiß man doch auch nicht.
Mein Punkt war, es geht nicht darum, auf die Leute zu schauen und zu gucken, ob sie Gutes sagen. Nein, sondern für sich selber zu überprüfen, wenn ich jetzt den Forschern folge oder beispielsweise jetzt wieder den großen Feind herausgeholt, Donald Trump, folge, was werden die Konsequenzen sein, wenn ich diese beiden Stränge oder diese beiden Narrative verfolge? Und dann kann ich überprüfen, ja, wo kommt das gute Leben bei raus? Bei dem einen oder bei den anderen?
Ja, beide würden sagen, bei sich.
Ja, ja. Genau, das würden beide sagen, aber was wäre, das wäre meine Leistung zu überprüfen.
Ja, aber das ist doch genau das Problem, was wir hatten. Wie soll ich das denn überprüfen? Wie soll ich denn wissen, ob, wenn Trump wirklich die Steuern senkt für die Großunternehmen, ob das nicht wirklich dazu führt, dass jetzt plötzlich alle Leute Jobs haben und alles floriert und das weiß ich doch. Also klar, es gibt halt super viele Experten, die einen sagen, das haben wir schon mal ein bisschen so und hier das und Trickle-Down-Effekt und was nicht alles gibt. Aber wirklich wissen kann ich es doch nicht. Du meinst, genauso wenig, wie ich die persönliche Meinung von den Klimaforschern nicht überprüfen kann, ob die wirklich mit seriösen Methoden arbeiten, ob das okay ist, ob die nicht eigentlich nur politisch motiviert sind oder wirtschaftlich motiviert sind oder wie auch immer.
Und das heißt jetzt, also wenn wir das wieder zurück auf diese theologische Schiene spiegeln, du würdest davon ausgehen, es geht nicht darum, dass ich das an der Hand der Rechtfertigungsbotschaft überprüfe, ob das, was mir jetzt eingeläutet hat, wahr und christlich ist, sondern du möchtest den Joker haben, dass Gott dir das persönlich einflößt oder wie?
Ja, das klingt plakativ. Das nicht. Also ich glaube, das Problem ist, Menschen haben immer ganz gerne so ein System. Ja? Mhm. Also wie du es jetzt mit der Mitte der Schrift zum Beispiel, also was Luther hatte, da ist auch, nicht, dass das schlecht ist, aber der Versuch dahinter ist ja, ich möchte irgendwie persönlich ein Kriterium finden, wo ich sagen kann, da schmeiße ich oben meine neue Meinung oder was auch immer rein, dann rattert das einmal durch das System durch.
Super, genau.
Ja. Und am Ende kommt es bei wahr oder bei falsch raus.
Ja.
Und ich glaube, dass das irgendwie zu kurz greift. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass dass ich jetzt zu allem, was ich sagen will, brauche ich da irgendwie jetzt die Stimme Gottes in meinem Kopf, sondern nur, dass wir damit rechnen, dass sich die Wahrheit niemals in ein System reinpressen lässt, weil sie halt, ne, weil, um jetzt christlich zu bleiben, weil Gott halt immer größer sein muss als das System, weil es immer diesen Joker brauchen muss.
Das ist aber im Extremfall, auch hier nur hypothetisch, es würde möglich sein, dass die Wahrheit auch der Rechtfertigung und Christus widerspricht. Irgendwann.
Ja gut.
Das müsstest du jetzt auch zugestehen.
Ich müsste das in einer gewissen Weise zugestehen. Ich habe, mein Onkel hat mal gesagt, dass das ja schon passiert ist. Und zwar genau mit Jesus. Dass Gott bewiesen hat, dass er unfassbar viel gnädiger ist, als es sich jemals jemand der religiösen Leute vorstellen konnte.
Ja.
Das heißt, er hat diesen Hammer schon ein paar Mal rausgeholt. Er macht sich jeden Tag, ne? Aber es gab diese Möglichkeit. Es gibt diese Möglichkeit, Jesus, das große Beispiel, das kleine Beispiel vielleicht dieser Petrus mit seinen unreinen Tieren, die er essen soll.
Das heißt, also, und ein ganz großes Beispiel wäre das, was Allversöhnung im Christentum heißt, nämlich dass
Gott die
Möglichkeit offen hält, wirklich alle Menschen zu sich zu holen, egal was sie getan haben.
Genau, das ist quasi auch das, wo man sagt, wenn Gott das einmal gemacht hat, mit diesem Hammer rausholen und noch viel krasser sein, als wir es uns jemals vorstellen konnten, vielleicht macht das nochmal. Weiß natürlich kein Mensch, aber die Möglichkeit gäbe es. Ja? Gott hätte die Möglichkeit dazu. Ob er es macht oder ob es Wahrheit wird oder ist, das ist natürlich schwierig für uns. Aber wir müssen Gott die Möglichkeit, wir dürfen ihn ja nicht extra die Hände anbinden, dass er unfähig wäre, das zu tun. Ich glaube, das würde ja kein Christ wollen. Ja.
Ich hatte also mein Gedanke wäre, du betonst jetzt die Souveränität Gottes super stark und als den alles Entscheidenden. Ja. Ich würde ja davon ausgehen, wir stehen ja irgendwie in einer Beziehung zu ihm. Also es kann ihm doch auch nicht völlig egal sein, was wir glauben und denken und auch wie wir in seiner Beziehung leben. Also sind wir so ganz ohnmächtig in dieser Wahrheitsfrage. Ich wäre da stärker bei Luther, glaube ich, in dieser, wir haben auch vernünftige Kriterien, um zu verstehen, was gut ist.
Ich glaube, also für mich ist das nicht ein Hammerkriterium, was jetzt immer gilt, sondern was mir hilft dabei, ist die Werkzeugfrage. Es gibt ein Werkzeug, was für bestimmte Situationen gilt, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, es gab Newton, der hat halt gesagt, hey, der Apfel fällt hier runter, ich kann das ausrechnen, wann der auf den Boden fällt. Und dann hat man festgestellt, man kann ziemlich viele Dinge in der Physik ausrechnen, man kann Flugzeuge fliegen lassen und so. Und dann gab es viele Physiker oder Intellektuelle, die halt gesagt haben, stimmt, und wenn wir jetzt nur die Weltformel rausfinden, wo wir quasi, wir können alles berechnen, wir müssen nur noch ein paar neue Formeln finden und dann haben wir es raus. Ja, dann können wir die Zukunft vorhersagen, alles vorbei.
Genau.
Und dann hat man die Gefahr, dass aus dem Werkzeug, das ich den Apfel berechnen kann, irgendwann eine Wahrheit wird oder ein System wird. Und wenn dann ein Einstein um die Ecke kommt und sagt, ja, das mag ja alles sein, aber sobald wir ein bisschen genauer hingucken, ein bisschen tiefer rein, da sind da Quanten, die springen rum. Ich bin kein Physiker, jeder Physiker wird sich wahrscheinlich den Magen umdrehen, wie ich das erzähle. Ne? Aber wir können nur noch ein paar Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wenn wir es angucken, beeinflussen wir es schon und so. Und plötzlich bricht dieses komplette Weltbild in sich zusammen.
Ja, also jedenfalls auf einer bestimmten Ebene.
Auch wenn es meine Wahrheit war. Ja. Aber natürlich bleibt das Werkzeug richtig. Ja, wenn ich wissen will, wann der Apfel runterfällt, dann brauche ich Einstein nicht, dann gucke ich immer noch auf das Ding. Das ist immer noch ein gutes Werkzeug. Aber sobald ich quasi die beiden Ansichten als ein Werkzeug sehe, und nicht als Wahrheit, dann kann ich damit gut umgehen. Und wenn das eine Werkzeug irgendwann nicht mehr funktioniert für irgendwelche bestimmten Fälle, zum Beispiel mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann weiß ich halt, dann nehme ich ein anderes Werkzeug. Aber es ist nicht meine Wahrheit. Ja? Und ich weiß halt jetzt nicht.
Ob man das entkoppeln kann, denn wahr ist es ja trotzdem.
Ja, das
Newton
ist halt.
Newton ist ja jetzt nicht unwahrer, weil Quanten auf einer bestimmten
das kommt,
Ebene etwas
genau, anderes sind. Genau, aber das kommt eben auf den Wahrheitsaspekt an. Aber was unwahr ist, ist, dass die Idee einer Weltformel, die Idee, dass alles so ist, wie diese Formeln es sagen.
Ja, gut.
Weil es eben eine Domäne gibt, in der andere Gesetze gelten. Und das könnte doch auch fürs Christentum oder für das unsere Wahrheit gelten, dass wir sagen, natürlich gibt es, suchen wir die Wahrheit und es gibt zum Beispiel Luther, der sagt, Mitte der Schrift, und damit kann man wunderbar, das kann uns wunderbar beschützen als Hilfsmittel vor vielen, vielen ausufernden Sachen oder irgendwelchen Irrlehren. Aber es gibt auch Bereiche, wo dieser Werkzeugkasten vielleicht nicht mehr funktioniert, wo die Wahrheit Gottes eben doch größer ist als das, was wir oder was in dem Fall Luther, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ja, vielleicht als Wahrheit definiert hat.
Ja, also das würde ich auch zugestehen, dass das
genau,
so ist.
Also das wäre mir wichtig. Also
jedenfalls ist das Werkzeug nicht dadurch verworfen, weil es Fälle
exakt,
gibt.
Genau, exakt. Nicht gab, das ja. ist ja auch das Gleiche mit dem, was wir am Anfang mit der wissenschaftlichen Wahrheit, mhm. dass man sagt, natürlich hat die uns viel Wohlstand gebracht und die ist nicht falsch. Mhm. Aber vielleicht gibt es Domänen, Bereiche, in der das an seine Grenzen kommt.
Ja,
gut, na, ohne ja. jetzt Tür und Tor zu öffnen für alles Esoterische, ne, mhm. Und hin und her und das und das. Also dass man da nicht direkt quasi auf der anderen Seite vom Pferd fallen muss, nur weil man sagt, es gibt vielleicht, gerade als Christ, gibt es eben diesen Joker, der irgendwie ja. noch da sitzt. Und damit rechnen wir ja auch jeden Tag. Ja.
Also jedenfalls wäre das ein kierkegaardischer schöner Schlusssatz, denn bei ihm ist ja im Begriff Angst, pocht er darauf, dass jede Wissenschaft ihre Grenzen kennen muss.
Vielleicht, ja.
Und das auch ein wesentlicher Aspekt von Wissenschaft ist, nämlich, dass sie weiß, wo sie aufhört. Und was sie eben nicht abdecken kann.
Genau, ja, und das ist, glaube ich, wir tendieren dazu immer halt schön, ein volles System haben zu wollen. Mhm. Ja. Und dass man irgendwie denkt, ja, es heißt nicht, dass alles falsch ist, was wir mit einem Werkzeug rausfinden. Aber zumindest, wenn wir den christlichen Glauben, diesen Gott, der immer die Möglichkeit hat einzugreifen, und daran glauben die Christen,
ja.
auch wenn alles dagegen spricht, ne? auch wenn ja, alle klar. Formen, alle Zahlen dagegen sprechen, glauben wir daran, dass Gott irgendwie diesen Joker in der Hand hat und doch noch was bewegen kann. Und mhm. wenn und das bleibt da, glaube ich. Ja. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass außer Gott es nichts gibt, was quasi diesen Joker übertrumpft, sozusagen.
Ja, das stimmt.
Genau. Also, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, eine Sache fand ich noch interessant zum Thema Fake News und die mhm. wollte ich noch den Hörern und Hörerinnen mitgeben. Und du kennst es vielleicht auch noch nicht. Und zwar gibt es eine relativ neue Forschung, wie man mit Fake News und diesen Filterbubbeln umgeht. Mhm. Und da geht es um ein Impfen, ja, um einen Ansatz, wie man vielleicht impfen kann gegen Fake News, metaphorisch natürlich.
Ja, okay,
also, man rennt jetzt nicht wirklich mit der Spritze rum. Ja. Und da gibt es ein wunderbares Projekt, das heißt Get Bad News. Ja. Und da versetzt man sich quasi in die Rolle von einem Typen, der ein Fake News-Imperium aufbauen will.
Okay.
Oder einer Frau, also ja. ist offen gelassen. In meinem Fall natürlich ein Typ. Und da klickt man sich dann rum, so, ja, mir irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ich hau doch mal einen Tweet raus. Ja. Und dann sage ich, die blöden Leute da oben, alles Verschwörung oder so. Ne? Und,
ja,
dann,
ja.
und dann merkt man quasi, das Ziel ist quasi, möglichst viele Follower und möglichst viel Glaubwürdigkeit zu bekommen.
Mhm. Und es ist ein Spiel, oder?
Es ist so ein Textbausteinspiel, ja, im Internet. Ja, ja. Ja. Getbadnews.de, ja. Kann man sich mal durchklicken. Und dadurch, dass man selber diese Methoden verwendet, ja,
ja.
Man sich so überwindet, so, ja, okay, das ist schon richtig krass. Und man merkt dann, oh, das hat mir aber viele Follower gebracht.
Aha.
Ja, dadurch, dass man es selbst benutzt in diesem Spiel, rafft man so ein bisschen mehr, wie das funktioniert, ja, diese Buzzfeed-Headlines und sowas, ja. Und auch wenn man das natürlich, theoretisch denkt man ja immer, man kennt das alles, aber wenn man das einmal wirklich macht, also
aber warum
ich fand das irgendwie witzig, ja.
Und warum ist das deiner Meinung nach eine Immunisierung? Das könnte doch auch eine hypen.
Ja, es könnte auch als Anleitung gewertet werden.
Ja, genau.
Nee, aber ich glaube, was wirkt daran ist oder was dieser Ansatz der Forschung ist, dadurch, dass du diese Methoden mal selber ausprobierst, kriegst mhm. du ein Gefühl dafür, wie das funktioniert.
Ja,
und wenn
okay.
du halt dann und dann die nächste Headline liest, ja, die nächste Überschrift,
dann weißt du, wie es
dann hast
wie
du, das, das habe ich doch auch gemacht, ja.
Ja, okay.
Das hat auch geklappt, ja. Und
ach, das ist ein schöner Punkt, ja.
Und das fand ich richtig gut und das wollte ich nochmal mitgeben.
System, wenn man weiß, wie das System von hinten funktioniert, dann sozusagen. Kann man verstehen, wie es vorne aussieht.
Sozusagen, genau. Okay. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, geht mal auf getbadnews.de. Könnt ihr erstmal durchkriegen.
Kriegen wir Geld von denen, oder?
Kriegen wir nicht, aber mich hat's, ja, obwohl ich mich damit beschäftigt habe, ich hatte trotzdem irgendwas ausgelöst in mir, als ich es durchgespielt habe.
Ja, cool.
Genau. Schickt uns gerne die Punkte, die ihr erreicht habt. Könnt ihr mal schauen.
Ja, Chris, wir kommen zum Ende. Es hat mir Spaß gemacht. Wir laden unsere Zuhörerinnen gerne wieder ein, uns Feedback zu geben.
Zum Beispiel per E-Mail. info@netztheologen.org, Twitter, @netztheologen und ihr könnt auch auf netztheologen.org gehen. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen zu kommentieren. Wir würden uns freuen, lasst uns was da. Mhm. Gerne auch Themenvorschläge, die ihr gerne haben wollt. Und ansonsten, ich fand es auch super gut. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. In 2 Wochen am Freitag gibt es die nächste Folge.
Ja. Bis dahin.
Bis dahin.
Alles Gute, ciao.